Moin. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass ihr da seid. Die Folien gibt's auch im Internet unter dieser Adresse. Da sind auch alle möglichen anderen Notizen. Also da ist auch Source Code und so ein Haufen Links, die ich gern gelesen habe während und um die Sache herum, weil ich sie hilfreich fand und weil ich dachte, vielleicht habt ihr auch Lust, irgendwie Dinge zu lesen. Das könnt ihr alles da finden. Die ganzen Folien laufen ohnehin irgendwie auch im Browser, weil ich Lust auf Browser hatte und mir gedacht habe, vielleicht ist das gut, wenn die Folien auch TLS können. Keine Ahnung. Also, Malen nach Zahlen, was war das eigentlich gleich? Also, das mit dem Malen nach Zahlen, das ging etwa 1950 in Detroit los. Da hat ein Max S. Klein das Konzept patentiert. Und das, die Idee ist, es gibt eine Leinwand und da sind so Bereiche drauf markiert und haben Zahlen drin. Und zu der Leinwand kann man Farbtöpfchen kaufen, die gleichen Zahlen haben, die auch auf der Leinwand sind. Und dann kann man das ausmalen und kann ein tolles Gefühl von Selbstwirksamkeit haben und merken, ich kann ja Dinge malen. Und das hat Leute vom Hocker gehauen und war eine aufregende Sache. Und von da machen wir kurz einen Sprung. Der kommt aber wieder zurück. Und zwar zu 1964 zur NASA. Die haben, also circa 14 Jahre später hatte die NASA die Idee, wir sollten mal so eine Raumsonde, die Mariner 4, sollten wir mal zum Mars schicken und da vorbeifliegen lassen, damit die ein Foto macht und uns das schickt. Weil wir haben noch gar kein Foto dichter vom Mars. Also bis dahin hat man das nur so mit Fernrohren, mit Teleskopen beguckt und war eigentlich neugierig, wie der Mars von dichter aussieht. Und das hat dann... Das hat dann am 15. Juli im Jahr später zu Malen nach Zahlen bei der NASA geführt. Warum macht die NASA Malen nach Zahlen? Das ist wie folgt. Die hatten zwar diese Raumsonde, die denen das Bild zurückgeschickt hat zur Erde, aber die haben festgestellt, ein Bild aus einem Haufen Zahlen machen, das hatten sie noch nicht so fertig und sie waren neugierig und konnten das nicht erwarten, das Bild zu sehen. Also was haben sie gemacht? Sie haben sich ihr Bild ausgedruckt aus so kleinen Papierstreifen, so als Zahlen. Und da haben sie die Papierstreifen senkrecht nebeneinander an die Wand geklebt und sich einen Farbschlüssel überlegt und haben das angemalt. Und das ist, wie das erste Fernsehbild vom Mars mit Malen nach Zahlen entstanden ist. So, das hat die NASA also gemacht. Und ich dachte, vielleicht können wir uns ein bisschen davon inspirieren lassen. Was hat die NASA gemacht? Die NASA hat im Grunde pro Pixel, also pro Zahl, die sie hatte, haben sie sich die Frage gestellt, welche Farbe soll das haben? Ne? Und wir haben ja sowas Ähnliches auf dem Bildschirm. Also wir haben auch so ein Gitter von Zahlen, nur dass wir das nicht auf Papierstreifen haben, sondern vielleicht auf dem Bildschirm. Und wenn wir das schaffen, sowas wie die NASA auf unsere Grafikkarte zu kriegen vielleicht, dann können wir das vielleicht auch machen mit dem Malen nach Zahlen. Also so grob die Idee. Genau. Das Wort Shader habe ich gerade verwendet. Was ist das eigentlich? Ein Shader ist salopp gesagt einfach nur ein Programm, das auf der Grafikkarte läuft. Mich hat das zuerst immer so ein bisschen abgeschreckt und ich dachte, das ist irgendwas besonders Schwieriges oder Seltenes, weil die meisten Programme, die ich irgendwie so schreibe, nicht auf der Grafikkarte sind. Stellt sich aber raus, die werden auch wie alle anderen Programme nur geschrieben. Es ist gar nicht so schlimm. Genau. Die Grafikkarte, also warum eigentlich Shader? Es gibt das Book of Shaders so als Quelle zu Shadern im Internet, das ist sehr gut, gucken wir auch gleich nochmal rüber. Im Book of Shaders gibt es so ein Rechenbeispiel. Angenommen, wir haben einen Bildschirm mit 2880 Pixeln Breite und 1800 Pixeln Höhe und wir wollen 60 Mal pro Sekunde ein Bild zeichnen. Das heißt, wir müssen über 311 Millionen Pixel pro Sekunde zeichnen. Wenn wir jetzt eine CPU haben mit 1 GHz Takt, dann heißt das, dass jeder dritte Befehl dieser CPU einen Pixel schreiben muss. Das heißt, wir haben nur noch 2/3 Befehle übrig, um rauszukriegen, welche Farbe der Pixel haben soll. Und wenn wir noch was anderes machen wollen, wird das schon eng. So, und dann kommen wir schon schnell da an, dass das vielleicht auf der CPU schwieriger wird. Und das Book of Shaders hat da ein schönes Bild, das ich ganz gerne einmal dazu zeigen möchte. Also wir können uns die CPU wie so eine Art Pipeline vorstellen. Großes Problem geht rein und gelöstes Problem kommt raus. Und in unserem Pixel-Fall sieht das so aus, wir haben enorm viele kleine Teile, die müssen da alle durch. Aber eins zur Zeit. Eins zur Zeit ist nicht so der Hit. Und wenn wir das aber auf der Grafikkarte organisieren, dann können wir uns statt einer großen Pipeline viele kleine vorstellen. Vielleicht auch eine pro Pixel. Und die müssen das dann zwar immer noch 60 Mal pro Sekunde jeweils machen, aber das Problem für jede einzelne dieser Recheneinheiten oder dieser einzelnen Programme in diesem Fall vielleicht, ist dramatisch viel kleiner. So, das ist also, wo wir gedanklich gerne hinwollen vielleicht. Genau, das ist, warum wir Shader machen so ein bisschen. Oder warum wir das vielleicht interessant finden. Malen aber wie, es gibt enorm viel unterschiedliche Grafiktechnologien mit allen möglichen Namen. Ganz viele davon können wir uns heute nicht angucken. Ganz viele kenne ich auch einfach nicht. Ich habe mich so ein bisschen beschränkt auf die Ecke mit dem WebGL. Da gibt es eine Sache, die GL Shader Language heißt oder kurz GLSL. Die läuft im Browser und die kennen wir so ein bisschen aus dieser OpenGL-Ecke vielleicht. Es gibt da auch viele neue andere Sachen. Wie gesagt, das ist also gute Freude, da reinzugucken, aber da haben wir heute leider nicht so ganz die Zeit für. Ja. Shader-Architektur, also diese Sache mit dem Shader, das ist nach und nach schlimmer und komplexer geworden. Das ging irgendwie mal harmlos los mit, wir haben so ein Stück extra Hardware, das uns hilft, Bildschirm zu sprechen, weil das sonst schwierig ist als CPU. Und nach und nach wurde dann klar, dass da typische Aufgaben sind, die wiederkehrend sind, die wir irgendwie dauernd brauchen, wenn wir Bildschirm sprechen wollen oder ein Bild malen wollen. Und die sind dann halt in Grafikkarten gewandert. Und da gibt es so typische Berechnungsschritte. So ein typischer Ablauf ist, wir haben irgendwie unsere Application, wir haben unser Stück Software, die will ein Bild malen und die produziert dafür irgendeine Geometrie, die so aus Punkten und Kanten besteht und typischerweise einem enormen Haufen Dreiecke. Und das geht dann in so einen Geometry Pass, wo auf der Grafikkarte ein Haufen Vertices und Punkte herummassiert werden und durch die Gegend geworfen werden. Und da werden so Fragen beantwortet wie, welche von diesen Dreiecken sind eigentlich am Ende sichtbar? Wo scheint da vielleicht Licht oder so? Und danach, der nächste Schritt, das Rasterisieren, ist die Frage, wir haben jetzt Dreiecke in einer Kameraperspektive, wie wären die eigentlich als Pixel? Ne, welche Farbe hätten die, wie malen wir die an und so? Das ist das Rasterisieren. Diese beiden Schritte gibt es auch für Shader zugänglich. Also wir können Programme schreiben, die gezielt diesen Geometrieschritt ausführen irgendwie. Und wir können Programme schreiben, die gezielt dieses Pixel machen, irgendwie realisieren mit Code, den wir geben können. So, das war nicht immer so als Code machbar, aber weil das immer komplexer wurde und da unterschiedliche Wünsche aufkamen, gibt es sozusagen mittlerweile diese Flexibilität. Genau, und dann am Ende, wir wollen meistens nicht irgendwie ein anderes HDMI sprechen mit einer Grafikkarte, das würden wir normalerweise nicht erwarten, da ist auch eine Grafikkarte vielleicht nicht das richtige Spielzeug für, aber das passiert dann auch so, das nehmen wir einfach als gegeben hin. Ne? Also dann hatten wir grob schon zwei Arten Shader. Wir hatten die Vertex-Shader, die sich um diese Geometrie kümmern. Und wir hatten dieses Rasterisieren. Das sind, was Fragment- oder Pixel-Shader typischerweise machen. Es gibt seit einer Weile auch so Compute-Shader, wo man generelleres Rechnen noch mitmachen kann. Der größte Teil des Vortrags wird sich so um diese Fragment- oder Pixel-Shader drehen. Die Geometrie interessiert uns eigentlich wenig. Wir gucken gleich einmal kurz drauf. Und Compute Shader, wir tun so, als gäbe es sie nicht. Es gibt sie aber und sie sind auch spannend, aber jetzt nicht dran. So. Es gibt auch noch State. State ist immer ein schwieriges Ding. Und wir haben das Problem, dass wir einen Haufen Software zugleich laufen lassen wollen. Wir haben pro Pixel wollen wir was rechnen lassen, zugleich. Und wir haben währenddessen nicht die Chance, da drin rumzurühren. Und dann ist die Frage, wenn diese Pixel auf irgendwelche Daten zugreifen können oder sollen, worauf können die sich verlassen? Und wir benutzen hier zwei Arten von State, die wir als gegeben annehmen und die wir benutzen. Das eine sind Konstanten, die wir einfach in unseren Programmcode reinschreiben. Die gelten die ganze Zeit. Das ist einfach, weil egal wann ein Programm dann einen Pixel ausrechnet, das hat immer den gleichen Wert. Und wir benutzen sogenannte Uniforms. Das sind Variablen, die wir von unserer Software aus setzen können. Aber für einmal Zeichnen bleiben die fix. Wenn wir für all unsere Pixel unsere Software laufen lassen, dann sehen alle diese Pixel da genau den gleichen Wert des Uniforms, egal in welcher Reihenfolge die ausgeführt werden. Und es kann auch niemand diesen Wert ändern. So, damit umgehen wir quasi so viele Probleme, die es gibt, wenn so Software nebenläufig passiert. Ne? Genau, es gibt auch noch einen Haufen andere Dinge für State Management in Shadern. Die können wir aber auch wieder ausklammern. Shader werden compiled. Also wir haben irgendwie Source Code und den geben wir dem Treiber und sagen, lieber Treiber, diesen Source Code, den hätten wir gerne kompiliert und auf der Grafikkarte laufend. Und in dem Moment, in dem wir damit zum Treiber gehen, kompiliert der Treiber das, findet raus, wie auch immer er die Shader auf der Grafikkarte organisiert, und erzählt uns, alles ist gut oder es gibt vielleicht irgendwelche Probleme. Genau, also das passiert bei Bedarf, zur Laufzeit wird compiled. Genau. Ich habe hier mal so ein kleines Beispiel Code beigebracht, mitgebracht. Wir müssen das nicht alles im Detail lesen. So, der Code ist ja auch im Internet verfügbar, aber vielleicht ist es zur Illustration an ein, zwei Stellen ganz interessant. Ist so die eine Sache. Und die andere Sache war, ich hatte an ein, zwei Stellen den Eindruck, es ist vielleicht hilfreicher oder leichter, ein Stück Code zu sehen als eine Formel. Das ist aber vielleicht auch einfach nur, wie ich darüber dachte. So, was dieser Code hier macht, ist eigentlich Folgendes. Wir haben so einen WebGL-Rendering-Kontext. Und wir sagen dem, lieber GL-Rendering-Kontext, wir hätten gerne einen neuen Shader. Das kann klappen. Und wenn das klappt, dann können wir diesem Shader sagen, wir hätten gerne Source-Code und wir würden den gerne compilen. Und wenn wir das machen, dann sagt uns die API oder der Treiber halt entweder, ja, das hat geklappt, oder das gab vielleicht einen Fehler. Und das kann dann sowas sein wie in Zeile 5, habt ihr ein Semikolon vergessen. Das müssen wir uns also in unserer Software, die wir vielleicht, je nachdem, was das für Software ist, selber schon kompilieren, können wir uns selber nochmal so ein bisschen Bildsystem spielen und nochmal fragen, aber die Semikolon hier jetzt, wie sieht das denn jetzt aus? Also das machen wir wirklich zur Laufzeit dann extra. Und wir hatten das kurz bei der Pipeline, es gibt ja so mehrere Shader. Vielleicht haben wir einen Vertex und einen Fragment-Shader, dann müssen wir die auch noch linken. Also was wir dann machen ist, wir machen einen Vertex-Shader und einen Fragment-Shader und dann erstellen wir ein Programm. Und wenn das geklappt hat, dann können wir unsere Shader zu dem Programm hinzufügen und das Ganze linken. Also auch diese Schritte, die ihr vielleicht so vom C++-Programmieren oder so sonst mehr gewohnt seid, auch die passieren hier so von Hand und wir können die managen. Genau, so, dann, wir sind fast durch die Architekturproblematik so erstmal durch. Wir haben einen ganz einfachen Vertex-Shader in unserem Beispiel. Alles, was der macht, ist, der kennt eine Position und die lässt er so. Weil wir eigentlich gar nicht doll über Vertex-Shader reden wollen. Wir wollen ja mehr das Malen nach Zeilen so für die kleinen Pixel uns angucken. Deshalb lassen wir einfach alle Positionen so, wie sie schon zu uns kommen. Und wir brauchen auch ein paar Vertices, denn wenn wir kein Dreieck haben, gibt es ja gar nichts, worauf unsere Pixel sein können. Ne, es gibt ja nichts zu rasterisieren und WebGL wäre sonst traurig und ließe uns nichts malen. Deshalb gönnen wir uns zwei Dreiecke. Unsere Kamerakoordinaten gehen von -1, -1 in der einen Ecke des Bildes zu +1, +1 in der anderen. Und das heißt, wir gönnen uns zwei Dreiecke, die so in der Bildschirmdiagonale sich die Kameraperspektive aufteilen. Das ist die ganze Geometrie, die wir für alle Beispiele hier brauchen. So, das sind alle Vertices, die mitspielen. Genau. Wenn wir das haben, dann können wir uns die Sache in GL Shader Language noch ein bisschen mehr angucken. Wir können noch ein bisschen extra Vorbereitung machen. Zum Beispiel können wir eine Hintergrundfarbe malen. Das ist jetzt so ein Fragment Shader. Für jeden Pixel können wir ein Programm ausführen, das die Farbe setzt. Und zwar setzt für jeden Pixel setzen wir die gleiche Hintergrundfarbe. Ne? Und das ist die Farbe ist hier so ein Vektor, vierdimensional, rot, grün, blau, Transparenz. So ist passiert der. Ich habe da drüber nochmal als Kommentar für mich geschrieben. Da habe ich so einen grünen Ton von der Nuke-Website geklaut. Den habe ich zu Dezimal umgerechnet. Das kann man machen. Und wenn wir das machen und das ausführen, dann sieht das so aus. Kriegen wir ein schönes Rechteck in einem anderen grünen Ton. Toll. Ja. Gut, wir können auch einen Farbverlauf machen. Vielleicht wissen wir die Auflösung unseres Bilds und haben sie als uniform. Also vorm Zeichnen, unsere Software sagt, lieber Shader, die Auflösung wird hier gleich diese sein. Und dann ist es so, der Fragment Shader, der ja für jeden Pixel läuft, der kennt die Koordinaten des Pixels. Die stehen in diesem GL Frag Chord XY, da stehen die drin. Und dann können wir ausrechnen, was die relativen Koordinaten sind. Dann kriegen wir ein Koordinatensystem, bei dem unten links 0, 0 ist. Und oben rechts ist 1, 1. Und wenn wir dann die X-Koordinate als Rotanteil verstehen und die Y-Koordinate als Grünanteil und sagen, das ist einfach, wie die Farbe für jeden Pixel wird, dann können wir uns einen Farbverlauf ausrechnen. Und das ist ein Beispiel, das ich immer sehr gerne nehme, weil ich dann sehen kann, wieso dieses Koordinatensystem ist. Und ich spiele gerne mit solchen Koordinatensystemen. Und wenn man dann da drin so herummischt und das sich mal ändert, dann ist das manchmal hilfreich zu sehen, wo die Koordinaten eigentlich sind. Denn wir ahnen das vielleicht schon. Wir haben ja hier irgendwie, keine Ahnung, mehrere tausend Pixel. das wäre gar nicht so einfach, da Debug-Output rauszukriegen. Das ist auch in der Tat schwierig, denn das läuft alles sehr schnell und es hat alles nur quasi nur einen Pixel-Output, mehr oder weniger. Und da gute Diagnostik rauszukriegen, ist nicht so ganz einfach. Und manchmal ist es einfach sehr hilfreich, sich stattdessen ein Bild zu malen und zu überlegen, wie das zu diesem Bild kommen könnte. Genau. Neben der Auflösung können wir uns auch die Zeit holen. Hier passiert noch ein bisschen mehr. Aber im Wesentlichen, was wir machen, ist, wir berechnen so eine Sinuskurve und in die Sinuskurve packen wir zwei Sachen rein, nämlich einmal unsere X-Koordinate und einmal unsere Zeit. Und das heißt, wenn die Zeit voranschreitet, dann schreitet die Sinuswelle auch voran. Und wenn die X-Koordinate voranschreitet, die geht ja von links nach rechts, dann schreitet die Sinuswelle auch voran. So, die nächste Sache, die wir hier dann mit dem Line Shape machen, ist noch rauskriegen für die Y-Koordinate, wie ist eigentlich unser Abstand zu dieser Sinuswelle jetzt. Viel mehr passiert hier gar nicht, viel mehr müssen wir uns im Detail auch nicht angucken. Jedenfalls, wenn wir das machen, können wir so eine Sinuswelle haben. Und die bewegt sich jetzt für uns, aber eigentlich ist es so, dass für jeden Pixel hier die ganze Zeit wieder ausgerechnet wird, sind wir eigentlich gerade auf der Sinuswelle oder nicht, oder sind wir oder nicht. Ne? Also dieses Programm wird jetzt quasi pro Frame, pro Pixel ausgeführt. So, das ist grob unser Setup für die Geschichte. Genau, es gibt ein Spielzeug, das enorm hilfreich so zu malen ist. Das sind die Signed Distance Functions. Zu Deutsch wären das etwa die vorzeichenbehafteten Entfernungsfunktionen. Ne? Also ich bin irgendwie immer geneigt, diese Flasche in die Hand zu nehmen dazu. Wir stellen uns irgendwie vor, wir haben so einen Punkt im Raum und wir können für diese Flasche fragen, wie weit ist die eigentlich von dem Punkt weg? Also was ist die kleinste Distanz, die dieser Punkt von der Flasche hat? So. Und das können wir für jeden beliebigen Punkt im Raum fragen. Ne? Und wir können sagen, wenn wir einen Punkt in der Flasche wählen, dann wird das halt eine negative Distanz, nämlich die kürzeste Distanz zur Oberfläche der Flasche. So, mit dem Vorzeichen können wir also rauskriegen, sind wir drinnen oder draußen. Und der Betrag ist quasi einfach, was ist denn unsere kürzeste Distanz zur Oberfläche von dem Ding, das wir beschreiben mit unserer Funktion. So, und die Signed Distance Function ist quasi unser Spielzeug, mit dem wir ein bisschen herum experimentieren wollen. Gut. Lass mal in 1D anfangen. In 1D ist irgendwie, finde ich, immer am übersichtlichsten. Die Betragsfunktion ist eigentlich eine hervorragende Entfernungsfunktion. Der Betrag einer Zahl ist ja einfach die Zahl ohne das Vorzeichen. So, ne? Und wenn wir uns fragen, die 5, wie weit ist sie eigentlich von 0 entfernt? Ach, das ist genau 5. Toll. Und die minus 3 ist 3 von 0 weg. Also der Betrag ist sozusagen eine sehr einfache Entfernungsfunktion, halt vom Ursprung. Ursprung gut und schön, aber was ist, wenn wir eigentlich einen anderen Punkt haben wollen? Wie zum Beispiel die 2. Dann können wir diese Funktion verschieben auf der x-Achse. Statt zu sagen, was ist der Betrag von x, können wir vielleicht fragen, was ist der Betrag von x minus 2? Ne? Dann ist halt 2, 2 minus 2 ist halt 0, 2 ist genau 0 von 2 entfernt. Nice. Also dann funktioniert das und wir haben unsere vorzeichenbehaftete Entfernungsfunktion so ein bisschen verschoben. Wir können auch anhand der y-Achse verschieben, ne? Indem wir nach dem Ausrechnen der Funktion noch einen Wert abziehen zum Beispiel. Und dann würden wir genau diese Strecke hier beschreiben. Alles, was negativ ist, kleiner gleich 0, ist drin. Wir können sozusagen diese Strecke markieren mit so einer Formel wie f von x minus 2 minus 1. Und diese minus 1, die wir runter verschieben, ist dann halt so der Radius unserer Strecke, wenn wir wollen. So, da geht noch mehr. Also wir können zum Beispiel auch skalieren. Also wenn wir uns das mal in so einem Graph-Calculator angucken und wir nehmen hier so eine Betragsformel und sagen, wir nehmen unser x minus irgendwas und malen einen Wert. Malen einen Wert nehmen ist ja eigentlich, wir stauchen oder strecken die x-Achse. So, ne? Und wenn wir den dann ändern, dann können wir sehen, dass dieses v breiter oder steiler wird. Das ist sozusagen, wie wir unsere Linie skalieren können. So von der Idee her. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir damit machen können. Vielleicht können wir Linien zusammenfassen und sowas. Warte, ich mache das mal einen Tick größer. Angenommen, wir haben hier zwei Entfernungsfunktionen. Einmal dieses linke und einmal dieses rechte V. die ja beide so eine Strecke markieren. Und wir interessieren uns für die Vereinigung der Strecken. Wir können so tun, als würden wir von unten auf diesen Graphen gucken und uns fragen, was sind eigentlich die niedrigsten Werte, nicht wahr? Wann sind wir in dem einen oder anderen? Und dann kriegen wir dieses grüne W, das genau überall da negativ ist, wo eine der beiden Kurven negativ ist und was quasi die Gesamtstrecke markiert. Statt von unten zu gucken, könnten wir auch von oben gucken. Ne? Also wo sind eigentlich beide negativ? Und dann bekommen wir genau diese Überschneidung von beiden Strecken. Das ist auch so eine Sache, die wir machen könnten. Und wir könnten auch sagen, wir haben ja irgendwie dieses rechte V, das hier diese Funktion f von x ist, und das linke V. Was ist, wenn wir das eine ohne das andere haben wollen? Dann können wir auch wieder das Maximum benutzen, aber wir invertieren die eine Funktion. Dann haben wir nur die Strecke, die in dem einen Ding ist, aber nicht in dem anderen. Ne? Dann haben wir so grob sowas wie Boolesche Operationen oder ja, also so ähnliche Dinge haben wir im Eindimensionalen für unsere Entfernungsfunktion. Und das ist ein schönes Spielzeug, das wir mitnehmen können zu höheren Dimensionen im Wesentlichen. Genau, lass uns mal über 2D reden. Im Zweidimensionalen, wir können unseren Betrag fast wieder nehmen als Beispiel für einen Kreis. Stellt euch vor, wir haben in der Mitte unseres Bildes die Koordinaten 0, 0. Dann ist jeder Punkt in der Fläche ist genau die Länge des Vektors weit entfernt vom Ursprung. Und wenn wir von der Länge des Vektors dann einen Radius abziehen, dann beschreibt das schon einen Kreis. Ne? Alle Werte, die 0 oder kleiner sind, liegen halt in diesem Kreis. Genau. Wir können dann noch eine kleine Hilfsfunktion machen, um uns eine Farbe auszuwählen. In diesem Fall sagen wir, alles, was 0 oder größer ist, kriegt die eine Farbe, der Rest kriegt die andere Farbe. Genau. Das hier ist nur ein bisschen herumrechnen für unser Koordinatensystem. Stören wir uns nicht weiter dran. Wir kriegen dann einen Kreis. Der sieht schon rund aus, so ein bisschen. Wenn man dicht dran steht, sieht man, dass er ein bisschen Treppen hat. Er ist auch mehr ein Oval. Er ist mehr ein Oval, nicht wahr? Das liegt so ein bisschen daran, dass unser Koordinatensystem hier von minus 1 in diesem Fall bis 1 geht, denke ich. Und das Bild ist halt breiter als hoch. Das ist ja ärgerlich. Da können wir aber was machen. Da können wir was machen. Wir haben ja eben schon so ein bisschen gesehen, wir können vielleicht skalieren und stauchen. Lass mal gucken, ob uns da nicht was einfällt. Genau, geht das runder und geht das weniger treppig? Sind vielleicht die beiden Fragen, mit denen wir also dann auf diesen Kreis gucken könnten. Führt das weniger treppig? Wir haben jetzt eben einfach nur gesagt, ist es drin oder draußen, ja oder nein. Statt das fix zu entscheiden und zu sagen, es ist das eine oder das andere, können wir die Farben für drinnen und draußen auch mischen. Wir können uns so einen Farbübergang bauen und sagen, wir mischen das graduell. Das macht einfach dieser Code, kann man sich später in Ruhe sonst auch nochmal angucken. Und dann für das Rundermachen des Kreises, da ist ja eigentlich die Frage wichtig, welche Dimension unseres Bildes ist die größere oder anders, welches ist die kleinere? Und um uns dem Problem zu nähern, was wir machen können, ist, wir können halt erstmal das Minimum von unserer x- und y-Koordinate nehmen. Wir erwarten jetzt für diesen Fall, dass unsere y-Koordinate die kleinere ist. Keine Ahnung, vielleicht hat das ja jemand von euch auch auf dem Handy auf oder so, dann könnte das anders sein. Naja gut, jedenfalls, was wir machen können, ist, wir können uns dann ausrechnen, wie viel Platz wir an irgendeiner Seite extra haben. Wenn wir den Platz gleichmäßig von beiden Seiten abziehen wollen, dann teilen wir den halt nochmal durch 2. Und dann können wir uns ein neues Koordinatensystem hinbauen. Das neue Koordinatensystem habe ich hier jetzt Domain genannt, einfach weil die Domain einer Function sind häufig so die Eingabewerte, auf die wir da reinpacken, um zu rechnen. Das Wort begegnet uns später nochmal. Und dann können wir uns eine kleine Hilfsfunktion bauen, zu der kommen wir gleich, die wir Outside Center nennen vielleicht. Und die sagt, alles, was außerhalb von unserem Quadrat, das wir in der Mitte bauen wollen, ist, das malen wir in einer Farbe an und für den Rest gilt, dass wir da halt unseren Kreis malen. Ja nu. Und wenn wir das machen, dann bekommen wir einen Kreis und der ist runder und weniger kantig und treppig und wir haben jetzt so ein Rechteck da außenrum herum. Das ist ja spannend. Wir waren eben noch bei Kreisen und jetzt haben wir plötzlich ein Rechteck. Können wir auch Rechtecke malen? Ja, wir können Rechtecke malen. Wir hatten vorhin die Sache im Eindimensionalen, dass wir so eine Strecke markieren konnten. Und wenn wir jetzt so einen zweidimensionalen Vektor haben und wir nehmen den stellenweisen Betrag, also wir nehmen den Betrag der x- und der y-Position und Wir stellen uns vor, dass wir so zwei Strecken separat markieren. Wir haben eine Strecke für unsere x-Koordinate und eine für unsere y-Koordinate. Dann können wir im Grunde die Frage stellen, wann sind wir denn in beiden Strecken? Ne? Wann sind wir denn sowohl in dem x-Bereich als auch in dem y-Bereich drin? Und für den Schnitt von zwei Entfernungsfunktionen haben wir im Eindimensionalen schon gesehen, funktioniert das Maximum hervorragend. Dann lass uns das doch einfach mal machen. Kleine Information am Rande, dieses Outside Center, das wir vorhin hatten, das ist eigentlich auch versteckt nur unsere Rechtecksfunktion wieder. Genau, wenn wir die ganze Sache benutzen, dann können wir ein Rechteck malen. Hurra, das ist rechteckig, sehr schön. Gut, wir können jetzt malen, aber vielleicht wollen wir nicht immer an die gleiche Stelle malen, vielleicht wollen wir mal andere Größen malen und damit noch so ein bisschen spielen, nicht wahr? Wir hatten vorhin gesehen, wir konnten skalieren. Wenn wir unsere Position, wir haben ja 0, 0 in der Mitte, wenn wir das mit einem Wert multiplizieren, dann ist das so, als würden wir in dem Moment, wo da jemand ein Rechteck malen will, als würden wir das Papier, auf dem gemalt wird, so zusammenstauchen oder auseinanderziehen und die Person malt einfach weiter. Und danach, wenn fertig gemalt ist, lassen wir das los und das Papier schnappt zurück wie so ein Gummiband. Keine Ahnung, so stelle ich mir Papier vor. Naja, und dann ist das halt ein anders großes Rechteck, nicht wahr? Und wenn man das macht, dann sieht das so aus. Und das wird größer und kleiner, so eine Art Gummibandpapier. Natürlich können wir uns so eine Skalierung für x und y auch unabhängig voneinander bauen. So kein Grund, beide Dimensionen auf einmal zu skalieren. Wir können auch so ein Rechteck haben, das so eine Bewegung macht. Das ist doch auch schön. Das sieht fast so wie ein bisschen Schwimmen aus. Gut. Wir können das auch verschieben, indem wir einfach sagen, das, was du da beim Zeichnen für deinen Ursprung hältst, das ist eigentlich hier drüben. So, ne? Jemand zeichnet auf Papier und wir verschieben das Papier einfach vorher, ohne Bescheid zu sagen, und dann schieben wir es wieder zurück. Genau, wenn wir das machen, können wir so ein Rechteck haben, das sich bewegt. Aufregend. So, das geht also auch. Bewegen, verschieben, drehen. Drehen geht in der Fläche auch, das ist in einem D nicht so spannend, aber in der Fläche geht es. Hier habe ich mir einfach, keine Ahnung, aus dem Schulunterricht oder aus Mathe, irgendwo habe ich so eine Rotationsmatrix gefunden, die habe ich mir zusammenkopiert. Und wir können uns eine Rotated Domain bauen. Das ist auch einfach wieder die Eingabeposition für unsere Funktion, aber jetzt in Abhängigkeit von der Zeit rotiert. So, ne? Wir nehmen die Zeit, die ist immer praktisch, weil dann da was passiert. Genau, und dann kriegen wir ein Rechteck, das sich dreht. Das können wir auch bauen. Das ist gar nicht so schlimm oder schwierig sozusagen. Genau, so weit, so gut. Dann gibt es noch eine enorm spannende Sache, die Domain Repetition heißt. Also wir hatten ja eben schon diese Sache, dass die Eingabewerte zu unserer Funktion auch Domain genannt werden. Und dann lasst uns vielleicht nochmal zu diesem Graphrechner rübergehen. Angenommen, wir haben so eine Funktion wie f von x ist halt genau x. Die sieht dann vielleicht so aus, nicht wahr? Und fast immer schauen wir uns so einen Wertebereich wie 0 bis 1 oder minus 1 bis 1 an. Und da bildet diese Funktion ja einfach nur jeden Wert auf sich selbst ab. Aber wir können uns auch eine andere Funktion vorstellen, die diesen Wert vielleicht rundet. Und vielleicht interessieren wir uns, vielleicht können wir irgendwie einen Trick machen mit diesen Graphen, um eine Wiederholung da reinzukriegen. Ne? Und was wir machen können, ist, wir können uns eine Funktion g von x ausdenken, die zufällig gleich ist mit f von x minus das abgerundete f von x. Und dann ist es quasi so, dass immer, wenn f von x 1 erreicht und darüber hinausgeht, so, dass wir wieder von vorne anfangen. Und wenn wir uns so eine Funktion bauen, und wir multiplizieren unsere ursprüngliche Funktion noch mit so einer Variablen, dann können wir in dieselbe Strecke, in denselben Bereich von 0 bis 1, können wir mehrmals die Strecke 0 bis 1 reinbringen. Und das ist ein, finde ich, enorm spannender Trick, denn dann haben wir plötzlich so eine Situation, wo sich der Eingabebereich für unsere Entfernungsfunktion wiederholen kann. Ne, also in GLSL-Code sieht das, können wir das grob so machen. Es gibt eine Funktion, die heißt fract. Die nimmt einfach nur die Teile hinterm Komma von so Feldern in einem Vektor und lässt die übrig. Und der Teil davor wird halt immer zu Null gemacht. Das macht genau das, was wir eben eigentlich schon als Graph gesehen haben. Wenn wir das machen, können wir uns auch so ein Beispiel bauen, wo wir das alles mal auf einen Haufen hauen. Also wir können skalieren, Wir können rotieren, wir können wiederholen und dann können wir uns ein Beispiel bauen, in dem alles zugleich passiert. Also wir skalieren, etwas dreht sich und wir können das auch 25 Mal machen. Und das ist für die Grafikkarte gar nicht viel schwieriger als unser ursprüngliches Beispiel, weil wir wieder nur pro Pixel berechnen. Ne? Das, auch hier ist es, pro Pixel läuft ein Programm und fragt sich, welche Farbe ist das? Genau. Das ist Domain Repetition. Boolsche Operationen, wir hatten die bei der Strecke kurz. Die gehen in der Fläche auch. Wir können wieder eine Vereinigung machen, indem wir das Minimum machen. Hier nehmen wir ein Rechteck und einen Kreis. Und wir gehen einfach durch dieselben Beispiele nochmal. Also eine Vereinigung könnte zum Beispiel so aussehen. Ne? Wir können uns einen Schnitt vorstellen, der ist halt das Maximum von beiden Dingen. Und der sehe so aus. Ne? Wo sind wir sowohl in dem Rechteck als auch in dem Kreis? Na, da, wo die sich überlappen. Da, wo beide negativ sind, ist auch der Resultatwert negativ. Und eine Differenz können wir auch wieder ausrechnen. Ne? Also, um das optisch nochmal zu zeigen, so sieht das aus. Und was ich enorm spannend daran finde, ist, dass das natürlich auch schon wieder in 3D geht. So. Und in 3D ist es aber nochmal ein Tick schwieriger, denn unsere Pixel haben ja alle zweidimensionale Koordinaten, aber es ist nicht von vornherein irgendwie enorm klar, wie diese zweidimensionalen Koordinaten eigentlich in den Raum kommen. So, natürlich könnte ich, wenn ich mir diese Flasche rendern will, könnte ich fragen, in dieser Fläche, wie weit ist das weg? Und alle Pixel in dieser Fläche wären nicht in der Flasche. Wäre vielleicht nicht so ein aufregendes Bild. Deswegen können wir uns einen Trick zu Hilfe machen, der heißt Raytracing. Wir haben unser Auge oder unsere Kamera, das ist unsere Startposition. Von da gucken wir irgendwo hin. Vielleicht gucken wir auf so einen Quader genau gerade auf die Wand. Und wir wollen die Frage uns stellen, wie weit können wir eigentlich gucken, bis unser Sichtstrahl sozusagen auf etwas trifft. Und im Fall, dass wir genau direkt drauf gucken, ist die Frage, wie weit wir gehen können, zufällig schon genau das Ergebnis unserer Entfernungsfunktion. Ne? Für den Startpunkt rufen wir einmal die Entfernungsfunktion auf. So viel können wir auf jeden Fall sicher in das Bild hineingehen, in den Raum, ohne gegen was gegenzulaufen. Das ist ja die kürzeste Distanz zu der Sache. Das heißt, das können wir gehen. Allerdings, es ist nicht immer ganz so einfach. Manchmal gucken wir ja auch neben was vorbei. Ne? Und wenn wir neben unserer Flasche vorbeigucken, klar, die Distanz zur Flasche können wir sicher gehen, aber egal wie weit wir gehen, wie weit wir neben etwas vorbeigucken, wir werden ja nicht plötzlich auf die Sache gucken. Und das heißt, der Effekt, den wir dann haben, ist, wir gehen am Anfang denselben großen Schritt, wie wir ihn auch in die ursprüngliche Richtung gehen würden. Und dann werden die Schritte kleiner, weil wir ja dichter an die Sache kommen. Und danach werden sie wieder größer. So. Aber vielleicht gehen sie einfach dran vorbei. Das wissen wir noch nicht. Genau, und es gibt auch noch so einen gemischten Fall, ne, wo wir an einer Sache vorbeigucken, aber vielleicht auf eine andere drauf. Also diese Schritte, die wir gehen können, die werden zwar mal größer, mal kleiner, aber wegen der Eigenschaft unserer Entfernungsfunktion, dass es immer die kleinste Strecke ist, die wir gehen können, bis wir da sind, ist es auf jeden Fall sicher, so weit zu gehen, wie die Entfernungsfunktion sagt, dass wir weit gehen können. Genau, ich habe diesen Code finde ich eigentlich enorm spannend, deshalb lohnt es sich vielleicht, ein bisschen Zeit hier zu verbringen. Und zwar, so ein Raymarching-Code zu bauen, ist irgendwie enorm viel kürzer und kompakter, als ich lange Zeit dachte. Ich habe das, also klar, das kann man alles sehr kompliziert machen und spannend, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und zwar legen wir los mit einer Startposition und einer Richtung, in die wir gucken. Und wir versuchen rauszukriegen für die Startposition und die Richtung, wie weit können wir in die Richtung gehen vom Start, bis wir mit was kollidieren. Und um das rauszukriegen, bauen wir uns drei Konstanten als Hilfe. Nämlich eine Anzahl Schritte. Das ist, wie häufig wir maximal testen, ob wir noch weiter gehen können oder nicht. Wir bauen uns eine Minimum-Hit-Distance. Wir sagen, wenn wir so dicht dran sind oder dichter, dann sind wir quasi dran. Das ist einfach, wo wir sagen, jetzt haben wir es. Wenn wir genügend dicht an der Flasche dran sind, dann ist das quasi dasselbe wie dran sein, behaupten wir. Und wir sagen, wir haben eine Maximum Trace Distance. Vielleicht gucken wir völlig in die falsche Richtung von einer Sache oder so und entfernen uns einfach immer nur weiter. Dann können wir auch schneller schon aufhören, uns das anzugucken. So. Und dann wollen wir rauskriegen, wie weit können wir eigentlich in unser Bild reinreisen mit unserem Sichtstrahl. Und das machen wir schrittweise mit so einer Vorschleife. Eine Vorschleife ist in GLSL tatsächlich okay, aber nur mit fixen Konstanten. Wir dürfen nicht zur Laufzeit hier noch andere Werte wählen. Das sind so, es gibt so ein paar spannende Einschränkungen, die diese Sprache hat, einfach damit das funktioniert, die auf der Grafikkarte laufen zu lassen. So. Für jeden dieser Schritte können wir sagen, wir haben eine Current Position, ein Ort, wo wir gerade schon sind mit unserem Sichtstrahl, und der setzt sich zusammen aus unserem Startpunkt und der Richtung, in die wir gehen, multipliziert mit der Distanz, die wir gehen. So. Und für jeden dieser Punkte, den wir dann erreichen, für jede dieser Current Positions, können wir fragen, was ist denn von da aus die Distanz in unserer Entfernungsfunktion? Wie dicht sind wir jetzt an der Sache, die wir eigentlich haben? Nicht wahr? Und diese Distanz können wir dann auf jeden Fall auf das, was wir reisen können, drauf addieren. So, ne? Weil bis dahin geht's. Und wenn wir diese Distanz haben, diese Distance to Closest, können wir auch einfach schon fragen, sind wir vielleicht schon da? Sind wir vielleicht schon auf einer Sache? Wenn ja, dann ist die Distance Traveled einfach genau, wie weit wir halt reisen können. Und dann können wir noch die andere Frage stellen, sind wir vielleicht schon so weit gereist, wie wir reisen wollen maximal? Weil wenn ja, dann können wir auch aufhören. Und wenn uns nichts Besseres einfällt und wir zu weit gereist sind oder unsere 32 Schritte fertig haben, dann sagen wir, die Distanz ist minus 1 und das ist das ganze Raytracing oder das ganze Raymarching. Genau. Viel schlimmer ist das eigentlich nicht und das ist was, also wenn ihr ein bisschen euch in so Programmieren reinfuchsen mögt, wo ich finde, dass man einen enormen Gewinn plötzlich haben kann, dadurch, dass nicht viel Code plötzlich ein Bild erzeugen kann. Ich habe hier mal so drei Kisten genommen und die kombiniert. Das sind jetzt drei Quader, die sich so im Raum arrangieren. Und wenn wir das machen, dann können wir so ein Plus haben. Und dieser Code, den wir gesehen haben, der ist eigentlich schon das Ganze, das wir brauchen, um so ein dreidimensionales Plus im Raum zu haben und das zu rotieren. Das Rotieren ist auch wieder nichts anderes als unser zweidimensionaler Fall. Ne? Wir sehen, dass das quasi drei Quader sind, die sich überschneiden. Wir benutzen auch wieder nur das Minimum, um zu gucken, an welchem von denen wir eigentlich am dichtesten dran sind. Wir können, wenn wir im richtigen Moment zugucken, so ein bisschen lustiges Verhalten haben, nämlich wenn wir genau auf eine Sache dran drauf gucken. Wenn so einer dieser Sprossen genau zu uns zeigt, dann sehen wir so einen kleinen dunkelgrünen Ring drumherum erscheinen. Der kommt daher, dass wenn wir genau flach über unsere Oberfläche drüber gehen, gucken, dann haben wir nur enorm kleine Schritte, die wir weitergehen können. Und wir gehen die vielleicht endlos weiter, bis wir abbrechen. Also unsere Schrittanzahl wird dann halt schnell erschöpft. Aber in diesem Fall ist unser Limit, was wir als Berührung definieren, ist so eingestellt, dass wir halt das nicht als Kollision mit dem Objekt begreifen. Und dann bekommen wir diesen Farbschleier sozusagen. Genau. Zum Anmalen hier habe ich in diesem Fall die normalen Vektoren verwendet. Der normalen Vektor ist so ein Vektor der Länge 1, der irgendwie rechtwinklig auf einer Oberfläche steht. Das ist so ein Konzept, das in dem ganzen Raymarching Spielplatz enorm hilfreich ist, wenn man so Sachen machen möchte, wie sich Reflexionen ausrechnen oder so. Wir haben ja jetzt schon raus, wie wir rauskriegen, was die Distanz ist, die wir gehen können, bis wir kollidieren. Wenn wir diese Distanz kennen, dann wissen wir ja auch, wo wir kollidieren. Und wenn wir wissen, wie die Fläche ausgerichtet ist, mit der wir kollidieren, können wir auch leicht Reflexionen machen. Und das ist ja dann auch nur nochmal Raymarching, nicht wahr? Für das Ausrechnen des normalen Vektors habe ich mir so einen kleinen frechen Trick geholt. Und zwar ist das im Wesentlichen, wenn wir schon wissen, wo der Punkt ist, an dem wir kollidieren, dann können wir uns so einen kleinen Wert Epsilon nehmen und wir können sagen, wir nehmen die Werte unserer Funktion, unserer Entfernungsfunktion, einfach in der Umgebung, wo unsere Kollision ist. Also wir können sagen, da, wo die Kollision ist, gehen wir einen Schritt weiter, einen Schritt zurück, einen Schritt nach links, einen nach rechts, einen nach oben, einen nach unten und werten da einfach nochmal den Wert unserer Entfernungsfunktion aus. Und das ist eigentlich schon, wie man so einen normalen Vektor bekommen kann. Ja, und das ist eigentlich schon der ganze Spielkasten, den wir brauchen, um einen sich drehenden Leuchtturm im Browser zu kriegen. Ja, vielen Dank. Das ist das. Ich kann es empfehlen, sich das mal anzugucken. Mir macht das enorm viel Freude. Ja.
Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Fehlerprogrammierung. Gibt es Fragen dazu aus dem Publikum?
Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr mit Fehlerkompilationen in verschiedenen Grafik-APIs auseinandergesetzt hast. Mhm. Mich würde es aber mal interessieren, was so die, ob du konkret bei einem Problem die Architekturdifferenz erklären könntest, wenn du es gerade im Kopf hast. Es gibt ja immer wieder bei bei Computerspielen das Problem, dass Fehlerkompilation bei Laufzeit passiert, also vor allem bei DirectX 12-Titeln. Und so wie es jetzt hier klingt, werden aber Fehler in deinem Programm auch zu der Laufzeit kompiliert. Ja. Wo ist das, also warum liegt da bei DirectX 12 jetzt ein Problem vor und was halt bei einer anderen Grafik irgendwie nicht existiert?
Es ist schwierig und spannend, finde ich. Moment, ich glaube, eine Sache kann ich vielleicht ganz kurz anekdotisch dazu zeigen. Das ist in unserem Hintergrundbeispiel aufgetreten. Wir haben ja einmal gesagt, Precision Medium P Float. Also bei manchen Shadern sagt man erstmal an, was für eine Präzision man haben möchte für die Floats. Das ist so eine Einstellung, die tatsächlich shaderabhängig ist. Und wo aber trotzdem auch die Hardware und der Treiber mitentscheiden, was sie damit machen. Insgesamt ist es so, dass die Leute, die diese Grafikkarten-Hardware herstellen, sehr wenig darüber bekannt machen, wie genau ihre Shader unter der Haube funktionieren, wie genau das aussieht. Das wollen die meistens lieber geheim halten. Das sehen sie auch als Wettbewerbsvorteil, zum Beispiel gegenüber anderen Herstellern, das nicht genau zu sagen. Und mein Verständnis, mein vages Verständnis ist, dass bei Spielen oder Computerspielen mit wichtigen Shadern, wo es zum Beispiel für manche Grafikkartenhersteller ein Vorteil sein kann, besonders gut auszusehen, dass da manchmal oder häufiger auch direkt für Spiele optimierte Shader im Treiber mit ausgeliefert werden. Also, dass ein Treiber dann schon versteht von irgendeinem Grafikkartenhersteller, oh, das hier ist ja der Shader-Code für dieses Spiel, den benutze ich ja so oder so. Das heißt, die Frage, wie viel so ein Shader da optimiert oder wie viel abhängig von der API, die benutzt wird, der Hardware und dem Treiber, wie viel da wo passiert, das kann einerseits sehr nebulös sein und andererseits kann da enorm viel unterschiedlicher Kram passieren. Also das ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen. Also auch schon bei dem einfachen Fragment-Shader-Beispiel ist es so, in unserem Gedankenmodell können wir sagen, klar, das Programm läuft für jeden Pixel zugleich. Aber schon das wissen wir eigentlich nicht. Das ist nur unser gedankliches Modell. Es könnte auch sein, dass das Programm nur mit 8 Threads oder so läuft und die Grafikkarte und der Treiber kümmern sich darum, das geschickt zu machen. So, ne? Da haben wir tatsächlich so von dieser Schnittstelle nur sehr wenig Einfluss drauf. Und es ist schwierig rauszukriegen. Ich hoffe, das hilft irgendwie weiter. Andere Frage.
Weitere Frage.
Cool. Sonst? Hier ist nochmal Feedback-Link, falls ihr Lust habt. Achso, Entschuldigung. Dann hier vorne. Also. Also Computergrafik finde ich schon lange irgendwie enorm spannend, also immer wieder mal spannend, aber es passiert mir mehr so wie so eine Art Zufall oder Unfall. Ich plane das selten, was ich mache, sondern meist, also wenn es mir gut geht, denke ich meistens gedanklich so, wenn es mir gut geht, passiert mir über kurz oder lang irgendwas, was ich spannend finde. Und wir können ja hier bei diesen... Oh, Moment, haben wir ein Internetverbindungsproblem? Wir können ja hier mal auf der Seite selber gucken. Ich habe hier mal so eine Linkliste gemacht. Ich bin irgendwie letztes Jahr in das Thema mit den Plussen gefallen. Also wir haben ja hier so ein 3D-Plus gesehen. Letztes Jahr habe ich mich irgendwie gefragt, wie viele 3D-Plusse kann man eigentlich im Raum verpacken? Und darüber bin ich auf die Seite ShaderToy gestoßen. Wo habe ich sie denn? Ja, und auf die Seite ShaderToy ist hervorragend, um so Shader-Beispiele auszuprobieren. Und nachdem ich rausgekriegt habe, wie man so lückenlos 3D-Plusse im Raum arrangiert, hatte ich das dringende Bedürfnis, das nochmal zu sehen. Und dann habe ich sozusagen etwa Juli, August diesen Jahres, habe ich so ein bisschen Zeit damit verbracht, eine Funktion aufzustellen, die für jeden Punkt im Raum ausrechnet, wie weit das nächste Plus in so einer Kachelung von Plussen entfernt ist. Da habe ich vielleicht zu viel Zeit mit verbracht. Das ruckelt auch ein bisschen. Da hat es ein bisschen was zu tun. So ist aber good fun. Shadertoy insgesamt ist auch ein großartiger Spielplatz. Also da, das sieht typischerweise so aus. Und auf der rechten Seite findet ihr viele tolle Beispiele von Code von anderen Leuten, die ihr einfach lesen könnt sozusagen. Naja, und das habe ich gemacht. Und dann dachte ich irgendwie, eigentlich habe ich auch Lust, da noch mal einen Moment drüber zu reden. Ja.
Mit dieser Time-Distance-Function hast du ja so einen sehr volumetrischen Ansatz für die Geometrie. Was kann man denn damit machen, was mit so den klassischen Dreiecksgeometrie nicht geht?
Ja, also die bieten sich in meinen Augen in manchen Fällen eher und in manchen Fällen weniger an. Da bin ich, denke ich, bei dir. Anbieten tun sie sich vor allem dann, wenn wir eine Geometrie oder eine Oberfläche oder eine Sache im Raum haben, die sonst mit so einem klassischen, Gitter mit Nodes und Edges, die sehr teuer wäre. Ne? Also wenn wir ein Muster haben, das sich endlos wiederholen soll, kostet uns das im Beispiel von so Fragment-Shadern ja keine Daten. Ne? Wir haben jetzt irgendwie zwei Dreiecke mit Speicher belegt und ein bisschen Source-Code gehabt, aber wir mussten uns um nichts anderes in den Kopf bereiten. Das ist cool. Es ist cool, wenn wir irgendwie Sachen haben, wo wir eine Struktur haben, die sonst sehr umständlich zu bauen wäre, aber sich vielleicht mathematisch sehr günstig beschreiben lässt. Wenn wir irgendwie eine Art fraktales Gebirge haben oder so eine Art vielleicht Nebel oder so, was sonst teuer oder schwierig wäre, dann bietet es sich auf jeden Fall an. Wenn es uns eigentlich praktischer wäre, das mit Vertices zu beschreiben oder wenn wir sogar in unserem Source Code viel mit Vertices letztendlich machen, dann wird es umständlich mit diesem Ansatz. Bei diesem Leuchtturm bin ich halt hingegangen zum Beispiel und habe von Hand positioniert, dass hier halt dieser Weg rausgeschnitten wird. Ne? Und da ging es mir so ein bisschen wie bei Vektorgrafiken oder SVG von Hand schreiben. Ich musste halt viele Koordinaten mir irgendwie suchen. Good fun war das beim Geländer, weil es leicht war, das wieder zu generieren. Aber eigentlich diese Position von Hand eintippen, das ist auch, da geht es schon ein bisschen in so eine Richtung, wo das vielleicht praktischer wäre, das als 3D-Gitter zu haben sonst. Gut. Danke. Alles klar.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank für den Vortrag.
Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören.